32, 33. Im ganzen Deutschen Reich über 6 Millionen Arbeitslose. Hier in Freiburg waren es so circa 6.000 im Dezember 1932. Man wird vielleicht vermuten, dass das nicht so viel gewesen ist, aber erstens war Freiburg damals noch kleiner, circa 100.000 Einwohner. Und zweitens war bei diesen 6.000 Arbeitslosen, standen in der Regel dann noch Familien dahinter, die von der Arbeitslosigkeit mit betroffen waren. Dazu kam, dass ein Teil der Leute, die Arbeit hatten, auch kurz arbeiten mussten. Und das bedeutete, dass man auch nicht sehr viel mehr Geld zur Verfügung hatte als die Arbeitslosen. Denn die waren nach einer bestimmten Zeit auf die Wohlfahrtsunterstützung der Stadt angewiesen. Und die Sätze lagen also denkbar gering, dass man also durchaus nicht immer genug Geld hatte, um wenigstens das tägliche Brot zu kaufen. Deswegen waren auch so Einrichtungen wie hier in der Mitte zu sehen, das ist die Suppenküche, die schon seit 1925, 26, glaube ich, in Freiburg bestand, aber die dann eben in dieser Endphase von Weimar dringend benötigt wurde, um wenigstens einmal am Tag den Leuten eine warme Mahlzeit zur Verfügung stellen zu können. Die Notlage war nicht nur in der Stadt Freiburg so stark ausgeprägt, sondern auch in den umliegenden kleineren Gemeinden. Hier heißt es zum Beispiel in einem Bericht über die Notlage in der Gemeinde Gütenbach: Wenn auch die Mehrzahl der Familien noch in der Lage ist, sich das nötige Brot zu kaufen, so gibt es doch auch einige Familien, die in der Woche für 2 oder 3 Tage kein Brot haben. Es zeigt also, wie weit verbreitet diese Not war. Man konnte es in verschiedenen Gemeinden sogar von einer regelrechten Hungersnot auch sprechen. Und auf der gegenüberliegenden Seite sehen wir dann ein Beispiel aus Freiburg selbst, und zwar dieser handgeschriebene Brief vom August 1930. Den Brief schreibt ein Arbeitsloser, anonym, der seit 2 Jahren ohne Arbeit war und mit seiner Familie auf Wohlfahrtsunterstützung angewiesen war. Der wendet sich an den hiesigen Oberbürgermeister Bender und bittet ihn, ich lese das wörtlich vor, eine Gaszelle errichten zu lassen, wo jeder müde Arbeitslose sich mit seiner Familie den Freitod unentgeltlich holen kann. Ich glaube, dass dieser Brief stellvertretend zeigt, wie diese Notlage in einzelne Familien hineingewirkt hat und zu welchen Überlegungen die Leute dann auch kommen konnten.
Freiburg im Jahr 1933. Das war ein Ausschnitt aus einer Führung durch die Ausstellung Freiburg 1933, Machtergreifung in Freiburg und Südbaden, die vom 30. Januar, eben diesem Tag der Machtergreifung, bis zum 30. März in Freiburg in der Universitätsbibliothek gezeigt wurde. Eine Ausstellung, die doch eine Ausnahme darstellt in all diesen Reminiszenzen, die es zurzeit gibt an dieses Jahr 1933, weil ja doch fast ausschließlich von nationalen, von gesamtdeutschen Geschehnissen die Rede ist und nur sehr selten von Sachen, die nun mal direkt hier, direkt bei uns in der Region stattfanden. Und deswegen glaube ich, dass man dieser Ausstellung doch einige Bedeutung zumessen muss, beziehungsweise musste, weil nun ist sie ja vorbei. Aber ich gehe davon aus, dass es doch einige Leute, auch die zuhören, gesehen haben, diese Ausstellung. Die Veranstalter waren unter anderem die Landeszentrale für politische Bildung und das Erzbischöfliche Archiv in Freiburg sowie das Staatsarchiv und andere Archive, die mitgeholfen haben und Dokumente zur Verfügung gestellt haben. Es ging also in dieser Ausstellung um das Jahr 1933, vor 1933 natürlich und im Anschluss an die Machtergreifung, das restliche Jahr 1933, was geschah da hier in Freiburg, was geschah in Südbaden? Und da wurden zusammengetragen Plakate, Dokumente aus dieser Zeit, Fotos aus dieser Zeit, Zeitungsausschnitte von 1933, sowie die verschiedensten Materialien, die eben dort aufgetrieben werden konnten. Es fehlte wohl gerade räumlich an Bereichen, die uns zumindest hier von Radio Dreieckland interessiert hätten, und das wäre so Kaiserstuhl und Umgebung. Wir wissen ja und wir haben auch schon darüber berichtet, dass ja gerade im Kaiserstuhl 1933 die NSDAP bereits sehr hohe Wählerzahlen hatte, bereits vor 1933 in vielen Orten die Mehrheit hatte. Und gerade deswegen wäre es natürlich auch interessant gewesen, etwas aus dieser Region zu erfahren. Dazu komme ich aber noch später. Zunächst mal möchte ich noch mal erzählen, was in dieser Ausstellung gezeigt wurde. Also Das ging mal zunächst los mit einem Kapitel in einer Umschau über nationale Traditionen und Ressentiments, die hier in Deutschland und vor allem hier in Baden bestanden, gegenüber jetzt im Speziellen den Franzosen, aber ganz allgemein den sogenannten Siegermächten des Ersten Weltkriegs. Dann ging es weiter über die wirtschaftliche Lage. Davon habe ich vorher einen kurzen Ausschnitt gebracht, wie man sich die wirtschaftliche Lage zu jener Zeit vorstellen musste, wie viele Arbeitslose hier gab und wie verzweifelt die Situation für viele Leute war. Und dann ging es weiter. Es wurde gezeigt, wie die Nationalsozialisten es verstanden, eben diese Probleme, die es zu dieser Zeit gab, sehr gezielt auszunutzen, sehr gezielt für sich zu funktionieren und in ihrer Agitation und ihrer Propaganda umzusetzen, die ganzen Bedürfnisse und Wünsche, die die Leute hatten. Und die haben also gerade in dieser Ausstellung sehr deutlich gezeigt, dass es also ganz entscheidende Unterschiede gab, gerade in der Propaganda zwischen dem, was die Nationalsozialisten machten und den eher laschen und nicht besonders einfallsreichen Plakaten der anderen politischen Gruppen zu jener Zeit. Trotzdem hatte ja die NSDAP in Freiburg bis zum Jahre 1933 relativ schwache Wählerzahlen und auch in Südbaden waren die NSDAP-Zahlen nicht so besonders hoch im Vergleich jetzt zum restlichen Deutschland, zum Deutschen Reich. Das änderte sich aber spätestens mit der Machtergreifung Hitlers, also mit dem Machtantritt Hitlers am 30. Januar 1933. Bekanntlich ging ja unmittelbar nach seiner Machtergreifung, bereits vor den nächsten Wahlen stattfanden und vor die Nazis auch eine Mehrheit im Parlament hatten, der Terror los gegen Andersdenkende, auch hier bei uns. Da gibt es viele Beispiele davon. So wurden bereits nach dem Reichstagsbrand, also der fand am 27. Februar statt, also bereits ab 28. Februar, nach diesem eilig erlassenen und demnach wohl von langer Hand vorbereiteten Gesetz zum Schutze von Volk und Staat oder so irgendwie, wurden die führenden Funktionäre der KPD und später auch der SPD verhaftet und es gab von dort weg viele Verbotsanträge und bereits am 17. März, das war zwar kurz nach den Wahlen, aber es war doch noch einige Zeit vor den Aktionen gegen die ganzen Parteien im restlichen Deutschen Reich, nämlich am 17. März wurden bereits hier in Freiburg SPD und KPD und alle dazugehörigen Organisationen verboten, weil am 17. März morgens der SPD-Abgeordnete Nussbaumer in der Meinung, er werde überfallen von SA-Männern, zwei Polizisten, die seine Türe eintreten wollten, erschossen hatte. Dazu nochmal ein Ausschnitt aus dieser Führung in der UB.
Die Leute wurden dann verhaftet, zum Teil später wieder freigelassen. Dort bei oben dem steht aber Schutzhaft. Und Schutzhaft hieß damals schon in diesen ersten Wochen auch Konzentrationslager. Wir sehen hier einen Bericht des Alemannen über das KZ in Kislau. Das ist in der Nähe von Bruchsal in Nordbaden. Der Alemanne berichtet darüber, man konnte also durchaus lesen, dass es diese KZs gab. Man wusste, wer dort eingeliefert war. Kommunisten, Sozialdemokraten, Demokraten. Wenn auch der Alemanne deutlich versucht hat, das zu verharmlosen. Der hat das als eine Art Umerziehungslager dargestellt. Den Leuten ging es angeblich gut, wie auch diese Bilder dann von badischen Politikern nachweisen wollten, die in Kislau saßen. Dem war natürlich nicht so. Es gibt zahlreiche Berichte von Leuten, die dort verhaftet worden waren, die also nachweisen, dass man schon in diesen frühen Wochen auch die Leute gequält und gefoltert hat und eben 1934 auch den badischen Sozialdemokraten Ludwig Marum aus Karlsruhe in Kislau dann zu Tode gequält hat. Das war also durchaus nicht so harmlos, wie auch hier diese Schlagzeile dann den neuen Leuten nahelegen will. Neues Erholungsheim für Marxisten. Damit wird angekündigt, ein neues Konzentrationslager, Ankenburg in der Nähe von Villingen. Dort oben ist Kislau zu sehen, das ist Ankenburg. Und wir sehen als drittes unterstrichen Heuberg, das ist das große württembergische Konzentrationslager. Das zeigt, dass die beiden badischen schnell nicht mehr ausgereicht haben, alle politischen Gegner dort aufzunehmen. Man musste auch einen Teil nach Heuberg bringen. Man muss natürlich darauf hinweisen, dass diese frühen, die waren zum Teil noch improvisiert, diese Konzentrationslager, dass die nicht zu vergleichen sind mit den späteren Vernichtungslagern. Dort war noch die SA zuständig, später war ja die SS dann für diese Vernichtungslager zuständig, aber schon in diesen KZs eben Misshandlungen, Folterungen und auch Todesfälle.
Es konnte also bereits im März 1933 von demokratischen Verhältnissen längst keine Rede mehr sein. Auch die Wahlen fanden beileibe nicht mehr unter demokratischen Verhältnissen statt. Die Wahl in Baden erhielt die NSDAP 1933 am 5. März 1933 45% der Stimmen. In Freiburg waren es noch knapp 36%, aber auch das sollte sich bald ändern. Ab diesem Monat, ab März 1933, ging es dann so ziemlich Schlag auf Schlag. Es folgte eine Repressionsmaßnahme nach der anderen und bereits Ende März wurde in Freiburg auch der Boykott der jüdischen Geschäfte eingeleitet. Da wurde zunächst im Alemannen, der Zeitung der Nationalsozialisten für die Region, veröffentlicht die Liste sämtlicher Rechtsanwälte, Ärzte und Geschäfte jüdischer Herkunft in Freiburg. Und der Aufruf ging, diese Geschäfte zu boykottieren. Und es gab dann mit 1. April auch hier in Freiburg eine große Boykottaktion gegen jüdische Geschäfte, die unter anderem zur Folge hatte, dass sich einzelne Geschäfte öffentlich erklärten, dass sie eben keine jüdischen Geschäfte wären. So zum Beispiel Gottlieb hielt es für nötig, eine große Anzeige aufzugeben und zu erklären, er wäre ein deutsches Geschäft, kein jüdisches Geschäft. Und es gab auch andere Aktionen.
Hier unten sehen wir eine Freifahrkarte nach Jerusalem, gültig ab jeder deutschen Station, hin und nicht wieder zurück. Auf der Rückseite dann die Parole: Deutschland erwache, Juda verkrache. Es waren so kleine Kärtchen, die wurden dann bündelweise gedruckt und wurden dann an die Leute verteilt, um auf die Art und Weise dann Stimmung gegen jüdische Bürger zu machen. Auch hier die übliche Parole, sehr oft gebraucht: die Juden sind unser Unglück. Also man hat schon in diesen ersten Monaten mit dieser antisemitischen Propaganda dann sehr stark auch in den Zeitungen dann für Aufsehen gesorgt.
Und am 2. Mai folgte dann ein weiterer Schlag, nachdem inzwischen ja bereits die ganzen SPD- und KPD-Unterorganisationen verboten worden waren. Am 1. Mai gab es noch so einen Tag der nationalen Arbeit, wo die Nationalsozialisten die Arbeiter der Stirn und die Arbeiter der Faust aufriefen, gemeinsam zu demonstrieren. Die Gewerkschaften haben das Spiel tatsächlich mitgespielt. Am nächsten Tag waren sie verboten, sämtliche Gewerkschaftshäuser waren besetzt. Spätestens jetzt stellt sich die Frage, ob es denn zu dieser Zeit in Freiburg und Umgebung keinen Widerstand gegen die Nazis gab.
Wichtige Frage, ne? Das gab einzelne Proteste sicherlich, ne? Aber im Grunde genommen muss man wohl sagen, dass da nicht allzu viel gelaufen ist, ne?
Das stimmt allerdings nicht ganz so, wie es in dieser Ausstellung vermittelt wird, dass es tatsächlich keinen Widerstand gab oder dass nicht allzu viel gelaufen ist. Es ist tatsächlich nichts Spektakuläres gelaufen. Es gab keine großen Aufstände, es gab keinen Generalstreik. Die KPD hatte ja damals zum Generalstreik aufgerufen, die SPD hatte aber dann diese Pläne verworfen und hat sich nicht bereit erklärt, da mitzumachen. Deswegen wurde also nichts draus und es gab also zu dieser Zeit ganz allgemein im Deutschen Reich nur sehr wenig größere Aktionen, auffällige Reaktionen als Widerstand. Aber dennoch gab es genug Organisationen, die versuchten wenigstens so eine Art leisen Widerstand zu leisten, indem sie Flugblätter verteilten, indem sie Zeitungen verkauften, indem sie versuchten weiterhin Öffentlichkeit herzustellen für andere Inhalte. Da war insbesondere die KPD beteiligt und dort vor allem der Kommunistische Jugendverband, also jetzt was Freiburg betrifft. Der Kommunistische Jugendverband hat also sofort im März begonnen, mit illegalen Sitzungen und Flugblätter zu organisieren, Flugblätter zu drucken und sie in Freiburg zu verteilen. Und bereits im Herbst desselben Jahres wurden auch mehrere Leute des kommunistischen Jugendverbandes verhaftet und angeklagt wegen solcher Aktionen. In der SPD passierte zunächst nichts, aber auch dort gab es nach einiger Zeit dann den Versuch, ein bisschen Gegenöffentlichkeit herzustellen. Also, dass kein Widerstand war, stimmt mit Sicherheit nicht, aber es war tatsächlich kein allzu großer Widerstand. Es wäre jetzt noch zu erzählen von den restlichen Abteilungen dieser Ausstellung. Ich wollte nicht mal genauer darauf eingehen. Es ging dann noch um die Gleichschaltung der Kommunalverwaltung in Freiburg, die Lage an der Universität, wo also auch die Nationalsozialisten recht schnell die Universität in den Griff bekamen, und schließlich das Verhältnis der Kirchen zum Nationalsozialismus, das ja doch ein sehr fragliches Verhältnis war, also insbesondere bei der evangelischen Kirche, die ja schon lang vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten ein gewisses Nahverhältnis zu der NSDAP hatte. Und auch der katholischen Kirche, die also nach kurzer Zeit bereits in bischöflichen Erklärungen sich zum neuen Staat und zur deutschen Revolution oder wie immer die das alles nannten, positiv stellte und eben die Leute aufforderte, mitzuhelfen am Aufbau des neuen Staates. Die Ausstellung rief in manchen Kreisen auch durchaus Kritik hervor. So gab es zum Beispiel in der Stadtzeitung vor kurzem einen Leserbrief, wo sich jemand darüber aufregt, dass in dieser Ausstellung praktisch alles verschwiegen und verschleiert wird, was tatsächlich die Ursachen für den Nationalsozialismus, für die Machtergreifung des Nationalsozialismus waren bei uns. Nun, der zitiert also zum Beispiel die Befriedigung des Handelskammervorsitzenden oder Syndikus, hieß es, Handelskammersyndikus von Freiburg, über die Ausschaltung der Gewerkschaften, über die Niederschlagung der Arbeiterbewegung. Natürlich haben die sich gefreut, natürlich haben die Kapitalisten auch in Freiburg und in Baden sich gefreut über die Machtergreifung der Nationalsozialisten, aber es ist daraus, dass dies nicht dargestellt wird, ich glaube, den Leuten, die diese Ausstellung gemacht haben, kein großer Vorwurf zu machen, denn in der Region selbst gab es keine eindeutigen Belege dafür, dass dann die NSDAP unterstützt wurde. Die gab es erst nach 1933, aber vor 1933 ließ sich einfach nichts Eindeutiges auftreiben, um zu zeigen, dass natürlich massive wirtschaftliche, kapitalistische Interessen hinter der Machtergreifung der NSDAP standen. Aber das, glaube ich, wird ja wohl auf das Deutsche Reich bezogen, immer wieder betont und ist dort ziemlich klar. Und wenn ich glaube also, dass man schon grundsätzlich mal anerkennen muss, dass hier Leute das Material ausgegraben haben, was das für eine Arbeit ist, was das bedeutet, so eine Ausstellung zusammenzustellen, das kann sich also nur jemand vorstellen, der hin und wieder in Archiven rumsitzt und dort in diesen Dokumenten rumkramt. Und deswegen finde ich, dass diese Ausstellung ein wichtiger Anfang war. Wir haben uns hier von Radio Dreieckland überlegt, dass wir es nicht bei diesem Anfang lassen wollen und dass wir da weitermachen wollen, und zwar insbesondere bezogen auch auf die Region Emmendingen und Kaiserstuhl. Und deswegen wollte ich also gleich jetzt schon ankündigen, dass wir im Laufe des Jahres noch einige Beiträge machen werden über das, was eben am Kaiserstuhl und in Emmendingen zu dieser Zeit 1933, Antritt der Macht durch die Nationalsozialisten, los war. Und zum Abschluss möchte ich noch einige Stellungnahmen einspielen, die mir Schüler gaben. Ich habe deswegen Schüler genommen, weil sie die einzigen waren, die unfreiwillig in diese Ausstellung kamen. Sie kamen nämlich klassenweise am Vormittag dorthin und wurden von ihren Lehrern dorthin geschleppt, so direkt aus dem Geschichtsunterricht, und mussten sich diese Ausstellung anschauen. Und deswegen hat es mich interessiert, was gerade diese Schüler damit anfangen, wenn sie dort auf die Ausstellung 1933 Freiburg und Südbaden geschleppt werden und dort sich Eindrücke verschaffen sollen über diese Zeit.
Warum möchte sie das wissen?
Ja, ich fühle mich dann immer betroffen.
Also du meinst, es hat für uns halt keine besondere Bedeutung?
Ja, ich meine, das ist so lang her, oder? Ich meine, ich...
Also du siehst, du erfahren, was da los war.
Aber du siehst halt nichts, was da irgendwie Ähnlichkeiten damit hat.
Naja, CDU. Nee.
Wie ist es mit dir? Fühlst du dich da betroffen von irgendwas? hast du das Gefühl, das hat mehr mit dir zu tun als der Geschichtsunterricht.
Ja, wie sollen wir uns so betroffen fühlen heute, oder?
Ja, zum Beispiel, weil es sich da um die Gegend handelt, wo du wohnst und wo deine Eltern gewohnt haben und wo die Leute, die du kennst, damit es dort halt haben. Da gibt es ja sicher viele, die du kennst, die da unmittelbar das erlebt haben.
Ja, Gott, das kann man nicht mehr ändern, oder? Das ist vorbei.
Ja, redest du zum Beispiel mit deinen Eltern darüber?
Ich nicht. Also kaum. Also jetzt nicht. Wir haben mal, ja. Aber das war ja alles schon, haben wir im Unterricht behandelt.
Ja, ich finde es eigentlich nicht mal so schlecht. Also, ist halt so breite Palette so. Aber, naja, was soll man sonst noch sagen?
Habt ihr in der Schule viel drüber gehört, oder?
Ja, naja, eigentlich sind wir noch nicht so weit. Wir sind jetzt erst Ende der Weimarer Republik. Aber ich finde es eigentlich nicht schlecht, ist eigentlich alles Kirche und so.
Sind da Sachen dabei, die du irgendwie kennst oder so? Das hat's doch, ist doch einfach nur Geschichte. Oder hast du das Gefühl, das sind Sachen, wo konkret was damit anfangen kannst? Also wo du weißt, das ist der oder der oder das ist ein der.
Also Namen und so kenne ich eigentlich weniger so, aber was soll ich denn sagen?
Das Gute war halt die Wahlplakate und so und dann die Gegenmaßnahme der NSDAP, das hat halt gut gefunden, so wie es dann dargestellt wurde. Also auch räumlich so, dass man also zuerst mal die Wahlplakate sah und dann die Gegenmaßnahme auf der anderen Seite.
Und dass er also schon das Gefühl hat, der hat ein bisschen was mitkriegt, was da ablief.
Ja, und vor allem, das ist ja nur das Spezielle von unserem Gebiet, also wo wir wohnen, und das ist schon ziemlich aufschlussreich dann.
Ja, vielleicht das mit der Kirche da. Also da waren ja die auch Leute von der NSDAP dann in den Kirchen drin, wie das dann vor sich gekommen ist.
Also schöne Bilder, gell?
Du meinst, du kannst dir also eher was vorstellen?
Ja, ja, man kann sich was vorstellen, was man im Buch nicht vorstellen kann.
Wo sind die her? Aus Iringen, gell?
Ja, schöne Wald.
Wissen die irgendwas davon, was in Iringen war zu der Zeit? Hat er da schon mal was gehört davon?
Der NSDAP gewählt.
Nein?
70%.
Ja, aber vorher schon.
Einfach gar kein Geld.
Großeltern wahrscheinlich.
Doch, so war es.
Alter, erzähl doch.
Robileg, oder?
Das Rot wäre Robileg.
Robileg. Halt gut, dass man noch auf Bilder Sachen sieht, was man heutzutage gar nicht mehr sehen kann. Ja. Das ist halt schön, wenn man sieht, wie es früher war.
Schön, gell?
Schön. Ich habe gerade gefragt, ob jemand meint, dass das für heute noch wichtig ist, dass das für heute eine Bedeutung hat, oder ob das alles nur Geschichte ist und nichts.
Du kannst schon mal irgendwie aufmerksam gemacht, was da mal passiert ist.
Ich finde, die Leute wollen gar nicht drüber sprechen, so. Die haben genug.
Man kann ja auch dabei erkennen, dass man das allein Propaganda viel ausmachen kann. Nicht, dass sich da einer mehr nach der Wahrheit richtet, sondern nach der Propaganda. Ne? Da kann man gut erkennen, dass er das gar nicht so gucke darauf.
Ja, meinst du, die hätten heute auch wieder so sowas reinfallen?
Ja,
ja.
Das kannst du wieder gehen.